der Mutter-Tochter True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter True Crime Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Diese Folge mal ohne Einleitung, denn es ist der zweite Teil von Zimmer 1046, der mysteriöse Tod des Roland Theone. Ja, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, würde ich euch empfehlen, nochmal zurückzugehen auf unseren Podcast und dort dann erstmal den ersten Teil anzuhören. Denn in dieser Folge wird es nämlich um die Ermittlungen des Falls gehen. Und falls ihr jetzt nicht gerade eben erst den ersten Teil gehört habt, mache ich jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ich werde jetzt nicht alles erwähnen, denn es ist einfach viel zu viel und wir haben das ja auch in eine ganze Folge gepackt und deswegen werde ich jetzt nur das Wichtigste hier sagen. Also, Roland Theone ist ein Mann, der in ein Hotel eincheckt. Ihm ist dabei wichtig, dass sein Zimmer nicht zur Straße zeigt und vor allem auch keine Fenster hat. Dieses Zimmer bekommt er dann auch und ja, erstmal ist alles ganz normal. Also, es kommen immer mal ein paar Angestellte vorbei, um zum Beispiel sauber zu machen oder auch die Handtücher mitzunehmen. Und ja, aber dann geschehen so ein paar merkwürdige Dinge. Als erstes, als die Handtücher mitgenommen werden, sagt er der Angestellten, dass sie bitte das Zimmer offen lassen soll. Und er geht und sagt dabei, dass ein Freund noch vorbeikommen soll. Als dann das nächste Mal jemand kommt, ist auch jemand da, aber es ist dunkel. Eine Person sitzt auf dem Bett und ein Zettel liegt auf dem Tisch, worauf steht: Don, ich bin in 15 Minuten zurück. Warte. Ja, wer Don ist, wissen wir nicht. Und später passiert dann noch etwas Merkwürdiges, denn das Telefon in dem Zimmer ist nicht aufgelegt. Daraufhin schicken die das erste Mal jemanden hoch, aber das Zimmer ist zu und die haben gerade keinen Schlüssel mit und deswegen lassen sie es einfach. Ja, als es dann irgendwann nach 1,5 Stunden immer noch nicht aufgelegt wurde, gehen sie noch einmal hoch und gehen rein. Dort legen sie dann einfach wieder das Telefon hin und gehen wieder. Als dann irgendwann das Telefon wieder nicht aufgelegt wurde, geht nochmals jemand hoch und ja, er macht das Licht an. Was er jedoch dort findet, ist nicht so ein schöner Anblick, denn Roland Theone liegt gefesselt und blutend auf dem Boden. Ja, an dieser Stelle haben wir das letzte Mal aufgehört. Und an dieser Stelle werden wir auch wieder fortsetzen. Also in dieser Folge wird es voll und ganz um die Ermittlungen gehen. Wir können auch gleich schon mal damit anfangen.
Kurze Zeit später traf die Polizei ein und ein Arzt namens Dr. Harold F. Flanders vom General Hospital. Owen war mit Kordeln gefesselt worden, die um seinen Hals, seine Handgelenke und seine Knöchel gewickelt waren. Und es sah letztendlich aus, als wäre er gefoltert worden. Er hatte mehrere Messerstiche in seiner Brust, direkt über seinem Herzen. Einer davon hatte seine Lunge durchstochen. Sein Kopf hatte auf der rechten Seite extreme Verletzungen, wo er mehr als nur einmal getroffen worden war und blutete stark. Es gab Blutergüsse um den Hals, was eben darauf hindeutete, dass er gewürgt worden war. Vielleicht war es ja auch als ein Teil einer Folter. Außerdem Blut, das auf dem Bett selbst war. Merke, ne? Am Ende war eben dieser Fleck schon ein Blutfleck, wo du meintest, könnte jetzt Rotwein gewesen sein. War noch mehr Blut an der Wand neben dem Bett gespritzt. Und sogar an der Decke über dem Bett war eine kleine Menge an Blutspritzern zu sehen. Dr. Flanders durchtrennte die Schnüre um Owens Handgelenke. Mit seinen befreiten Händen drehte Owen den Badewannenhahn auf, den Flanders dann abstellte.
Warum?
Weil weiß nicht, ob er schnell sich waschen wollte oder keine Ahnung.
Der hat aber nicht gesprochen, oder?
Nee, da noch nicht. Der zuständige Detective Johnson fragte Owen daraufhin, wer mit ihm im Raum gewesen sei. Owen, der nur halb bei Bewusstsein war und kaum in der Lage war zu sprechen, sagte daraufhin niemand. Wie war er verletzt worden? Ich bin gegen die Badewanne gefallen, sagte er.
Ja, genau, daran kann ich mich auch noch dran erinnern, dass der immer so, der wollte es nicht aufdecken. Mhm. Also, das fand ich auch immer so creepy, weil du stirbst und trotzdem sagst du nichts.
Denkst du nicht am Ende, dass es dann doch vielleicht eine Frau war? Ich meine, wen schützt man denn?
Ja, das stimmt. Also wir wissen ja, dass eine Frau bei ihnen im Zimmer, also nein, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich war dieser Streit, von dem du am Anfang erzählt hast, da war eine Frau mit drinne und ein Mann mit einer tiefen Stimme.
Ja.
Ich würde jetzt vielleicht sagen, dass dieser Don der Mann mit der tiefen Stimme war.
Ich finde, Don klingt auch nach einer tiefen Stimme.
Ja. Nee, und ja, das ist so merkwürdig. Vor allem, wenn er nichts aufdecken wollte, warum hat er dann diesen Hörer von dem Telefon genommen?
Ja, ich dachte ja, stimmt. Ja, vielleicht wollte er trotzdem aber um Hilfe rufen. Irgendjemand
vielleicht wollte er überleben, sag ich jetzt mal. Hm. Dumm gesagt, aber halt nicht verraten, weißt du?
Ja. Er wurde auch gefragt, eben, ob er Selbstmord begehen wollte. Ne, das könnte ja auch sein. Daraufhin murmelte er nein und verlor dann auch vollständig sein Bewusstsein und wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Der Dr. Flanders legte später das Zufügen der Wunden auf ungefähr 6 bis 7 Stunden früher fest.
Was?
Da,
krass.
Ja, da sehr viel Blut auf dem Körper zu einer, sagte er, ich zitiere jetzt mal, zu einer harten Masse getrocknet waren und das Blut an den Wänden und Möbeln wie erstarrt war. Dies würde ja letztendlich bedeuten, dass alles weit vor dem ersten Klopfen um 7 Uhr geschehen sein musste. Weißt du, wenn du jetzt mal zurückrechnest.
Also damals schon, wo der auf dem Bett saß.
Nee, das war ja bei der Mary, sondern wo der Randolph beim ersten Mal wegen dem Telefon geklopft hatte, wo Kinder aufgemacht hat.
Ach so.
Oder wo die Stimme, wo der gesagt hat, hier, nee, wir brauchen nicht. Da war der sozusagen schon eigentlich verletzt und dann hieß ja, dass jemand schon in dem Raum mit drin gewesen sein musste.
Als die Wunden schon an ihm dran waren.
Ja, richtig.
Krass.
Als die Detectives das Zimmer 1046 dann genau durchsuchten, fanden sie nicht unbedingt viel. Es gab nirgendwo Kleidung im Zimmer, keinen schwarzen Mantel, kein Hemd, kein Unterhemd, keine Hose.
Also muss irgendjemand diese Sachen mitgenommen haben.
Ja, keine Schuhe oder Socken. Das Einzigste war das Etikett einer Krawatte. Es fehlten auch Dinge wie die Sachen, die man üblicherweise vom Hotel bereitgestellt bekommt, also Shampoo, Handtücher, Seife. Gut, Handtücher blicke ich jetzt langsam nicht mehr durch, ob die jetzt eigentlich dort gelandet waren. Weiß ich jetzt nicht mehr.
Nein, eigentlich nicht, glaube ich.
Ich glaube, das Zimmer hatte dann schon eine Weile keine Handtücher mehr. Und daraufhin, dass eben da auch keine Waffe gefunden wurde und auch zusammen mit den Fesseln, die ja um die Handgelenke waren, sagte sich die Polizei auch, dass eben ein Selbstmord schon mal definitiv ausgeschlossen werden konnte. Neben dem Etikett von dieser Krawatte waren die einzigen gefundenen Gegenstände eine Haarnadel, eine nicht angezündete Zigarette und eine kleine, unbenutzte Flasche mit verdünnter Schwefelsäure.
Was ist Schwefelsäure?
Schwefelsäure ist letztendlich eine sehr starke Säure und wirkt auch sehr stark ätzend. Aber keine Ahnung, warum dort Schwefelsäure in dem Raum war.
Ja.
Die war außerdem auch unbenutzt.
Ja.
Es gab auch 2 Wassergläser. Eines blieb auf dem Regal über dem Waschbecken und das andere lag im Waschbecken, wobei ein gezacktes Stück fehlte.
Also ist es wahrscheinlich von oben runtergefallen.
Vielleicht. Ich hoffe mal nicht, dass die irgendwas mit dem gezackten Stück gemacht haben.
Na, dann müsste da ja aber Blut dran sein.
Stimmt. Auf der Glasplatte des Telefonständers befanden sich 4 kleine Fingerabdrücke, möglicherweise von einer Frau. Alle Zeitungen brachten die Geschichte daraufhin an diesem Tag auf Seite 1, direkt auf die Titelblätter. Detective Johnson sagte dazu, es besteht kein Zweifel, dass jemand anderes darin verwickelt ist.
Ja, das sehe ich auch so.
So, du erinnerst dich noch an Jean Owen?
Ja.
Die
Frau, die da irgendwie
denselben Namen zufällig hat und
zufällig irgendwie sagte, ja, vielleicht war es ja auch 1046.
Nee, das war die andere Frau, sondern das war die, die ihrem Freund sagte, dass sie in dem Zimmer 1048
ist.
Ne? In dem Zimmer daneben, die gesagt hat, dass hier übelst Lärm ist und Frauen und Männer sich streiten und so.
Stimmt, okay.
Genau. Die wurde auch zum Verhör geholt. Aber sie wurde schließlich freigelassen, weil ja ihr Freund Joe ihr ein Alibi verschafft hatte. Oder nicht verschafft, sondern er hat es ja bestätigt.
Ja.
Damit konnte sie ausgeschlossen werden. Aber dieser Zufall mit dem Namen eigentlich, total irre. Aber es ist wahrscheinlich wirklich sowas wie Müller, Meier, Schulze. Schulz hattest du auch noch, oder? Als Namen. Typischer Name. Owen fällt leider ins Koma, bevor er direkt ins Krankenhaus gebracht werden konnte.
Oh.
Er stirbt kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Samstag, dem 5. Januar 1935.
Stell dir mal vor, der hätte überlebt. Meinst du, der hätte irgendwas dazu gesagt? Oder meinst du, der hätte bis zum Schluss?
Stimmt eigentlich. Also so für mich hatte sie jetzt den Anschein, dass er wahrscheinlich wirklich nichts verraten wollte. Aber
was ist so wichtig, dass du dran stirbst und trotzdem nichts sagst? Da muss der, das kann ja an sich nur eine Person sein.
Eine Person, die man extrem liebt oder denkt zu lieben. Dass man sagt, um Gottes Willen, ich gehe für diejenige oder für denjenigen lieber selbst ins Gefängnis oder sterbe lieber als dass
ja,
dem
aber
was passiert.
Dann ist es ja wahrscheinlich, dass diese Person ihm auch das angetan hat. Und das ist ja so krass, dass du dann immer noch nichts sagst.
Vor allem auf jeden Fall muss er extrem verliebt gewesen sein oder so. Oder Angst. Oder er hat Angst.
Oder
er hat Angst. Vielleicht hat auch jemand gedroht, dass er
seine Familie.
Dass er seiner Familie was antut.
Ja.
Von der wissen wir noch gar nichts.
Ja, von der Familie. Nee, ich sag noch nichts.
ich sag noch nichts.
Nee, jetzt schneide ich den raus, alles gut.
Da Owen als Anschrift Los Angeles angegeben hatte, befragte die Polizei noch während der Nacht die Polizei in Los Angeles. Aber sie finden nichts und sie haben keinerlei Aufzeichnung über einen Roland T. Owen. Seltsam. Was könnte das bedeuten?
Falscher Name. Und der heißt eigentlich Don.
Das stimmt. Donny. Ja. Donald.
Obwohl, er hat ja jemand anderen mit Don angesprochen. Das ist seltsam.
Bevor die Nacht zu Ende war, schickte das Fotolabor Fingerabdrücke an das Ermittlungsbüro des Justizministeriums, das übrigens das zukünftige FBI dann später ist.
Die Fingerabdrücke waren doch an dem Telefon, oder?
Ja, ich denke mal auch in dem Raum insgesamt. Also diese kleinen Fingerabdrücke von der Frau an dem Glas oder an dem Telefon, genau. Die hatten halt eben ja deswegen den Verdacht, dass es von einer Frau sein könnte, weil die so klein waren. Und es wurden ja bereits Zweifel laut, ob eben Roland T. Owen der tatsächliche Name war. Weil man findet den ja nicht in Los Angeles.
Ja.
Oder er hat einfach einen anderen Ort angegeben. Es kann ja auch sein richtiger Name sein, sondern er hat einfach Los Angeles, L.A.
angegeben. Das stimmt, aber Wenn ihn irgendjemand kennen würde, der nicht damit rein verwickelt ist, dann müsste er es ja in diesen Zeitungen sehen, ja, die alle das auf der Titelseite haben. Weißt du, das macht an sich nicht viel Sinn.
Daraufhin eben wurden ja auch, weil es ja auch in der Zeitung war, eben kamen viele, viele Informationen, viele Hinweise oder eben Zeugen oder die gedacht haben, dass sie ihn gesehen haben. Zum Beispiel hat auch eine Frau angerufen, direkt noch in der Nacht, um nach der Beschreibung zu fragen, weil sie sagte, dass das Opfer ein Mann sei, der in Clinton, Missouri lebe. Ne? Also irgendwie hat er eine Aussage gemacht. Dann gab es zum Beispiel auch einen Fall, da hat sich ein Robert Lane gemeldet. Der sagt aus, dass er am Donnerstag, dem 3. Januar 1935, also es war mittendrin, du erinnerst dich, ne? Am Mittwoch ist er eingecheckt, am Freitag in der Nacht zum Samstag ist er gestorben. Dieser vor, am Donnerstag, dem 3. Januar 1935, kurz vor 23 Uhr, auf der 13th Street entlang, ist wahrscheinlich dort am Hotel. Er arbeitete für die Wasserbehörde von Kansas City. Später sagt er aus, dass er während der Fahrt etwas ziemlich Seltsames bemerkt habe. Als er sich der Lydia Avenue näherte, das ist wahrscheinlich auch so um die Ecke, sah er einen Mann auf der Nordseite der Straße nach Westen rennen. Dieser Mann war mit Hosen, Schuhen und einem Unterhemd bekleidet. Und das war alles. Obwohl der Tag für Januarverhältnisse ziemlich mild gewesen war, musste ihm ja irgendwie kalt gewesen sein.
Gott, stell dir mal vor, du siehst da so einen halbnackten Mann dort. Rennen.
Er winkte und rief Lane zu, er solle anhalten. Also der Mann hat sozusagen dem gewunken und hat gesagt, hier, halt mal an. Dann kam er zu dem Auto, wurde aber langsamer und runzelte die Stirn. Er entschuldigte sich und sagte, es tut mir leid, ich dachte, du wärst ein Taxi. Blickte dann auf die Straße und sagte, bringst du mich dorthin, wo ich ein Taxi bekommen kann? Der Robert Lane nickte dann und erwiderte, du siehst aus, als wärst du, als würdest dir irgendwie nicht gut gehen, ne? Als ja, würdest dir gerade schlecht gehen. Der Mann murmelte darauf, ich werde das Punkt, Punkt, Punkt töten. Also das Punkt, Punkt, Punkt war, hat die Zeitung so ersetzt, der hat wahrscheinlich wie einen Kraftausdruck genutzt, also wahrscheinlich das Schwein oder so, ich werde das dumme Schwein, das Arschloch oder so töten. Und Punkt, 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 morgen, ne, sagte der nur noch, morgen.
Aber das war nicht Rowan.
Wir wissen nicht, wer das, Owen heißt der übrigens.
Owen.
Wir wissen nicht, wer das war. Ei, stimmt. Was ist denn, wenn das ein anderer Typ, nee, ich glaube nicht, dass Owen das sagen würde. Aber was ist, wenn das ein anderer Typ ist, der
ja,
irgendwas,
daraufhin, am Tag
Ahnung,
danach,
dann
Owen
hat,
getötet hat.
Genau, der dann eben gesagt, ich werde das Schwein töten morgen.
Und dann hat er es gemacht.
Und dann müssen, aber warum ist denn der, naja gut, hatte der eigentlich Schuhe an? Ich weiß es gar nicht mehr, egal. Der setzt sich ja dann auf den Rücksitz, also der öffnet ja die Tür, ne? Der hat ja gesagt, kannst du mich wohin bringen, wo man ein Taxi bekommt? Steigt ein und setzt sich auf den Rücksitz. Nee, also der Lane starrt dann ihn durch den Rückspiegel so ein bisschen an, ne, und bemerkt einen tiefen Kratzer an seinem linken Arm. Er bemerkt auch,
Der Owen, der hatte doch eine Narbe
aber am
an seinem Gesicht. Ja, aber dann wissen wir schon mal, dass es er nicht ist.
Stimmt, weil das wäre ja schon echt auffällig.
Wenn er schon eine Narbe am Arm sieht und keine am Gesicht.
Und die haben ja auch das Gesicht, ne, in der Zeitung ja veröffentlicht. Also das ist ja wirklich eindeutig auch mit diesem Blumenkohlohr.
Ja, das hätte er mitbekommen.
Und die Narbe, also ich hab das ja vorhin mal gezeigt, Ross.
Ja.
Die ist ja echt, das ist ja wirklich, da sind ja auch keine Haare. Also die ist ja richtig weiß, die ist ja echt ziemlich groß. Das fällt wirklich auf. Also er bemerkt sozusagen einen Kratzer an seinem Arm und dass er auch so seine Hände so ein bisschen vor dem Körper so wölbt, als wäre er dort irgendwie verletzt.
Hat er mit ihm gesprochen, also dieser Autofahrer?
Nee, nicht so richtig.
Ach so, ja. Doch, der hat ja mit ihm, also hatte
also er fährt
eine,
ihn sozusagen.
Warte ganz kurz, hatte er eine tiefe Stimme?
Und das weiß ich nicht.
Nee, das kann er wahrscheinlich auch nicht mehr sagen.
Nee.
Die haben ja nicht viele Worte
getauscht. Haben nicht viele Worte geredet. Der hat sich dann letztendlich nur bedankt, also als sie sozusagen an der gewünschten Kreuzung dann ankam, stieg er dann aus, weil er zum Taxistand wollte, rannte dann zur Fahrerseite eines geparkten Taxis, öffnete dort die Tür und hupte. Und daraufhin, also in dem Taxi saß nämlich niemand, kam dann der Taxifahrer anscheinend, dem das Auto gehörte, aus dem Restaurant geeilt, und in dem der gesessen hatte, und stieg dann anscheinend in das Auto aus. Aber der Robert Lane ist dann gefahren.
Was?
Also der hat nie weiter zugeschaut, ob jetzt der... Er hat so gesehen, dass der Taxifahrer rausgerannt
kam. Ja, aber das ist schon komisch. Also, warum ist ein Taxifahrer im Restaurant?
Er war kein Gast da, also...
Ja, aber dann ist... Das Auto ist ja offen gewesen.
Anscheinend. Wahrscheinlich irgendwie. Das ist alles ganz seltsam zu der Zeit, oder?
Ja.
Mit von außen zuschließen und irgendwie steht alles offen. Allerdings hat die Polizei eben dann gesagt, dass sie hat ja nicht gesehen, wie Owen aus dem Hotel hätte kommen können, ohne dass ihn sozusagen Mitarbeiter oder Fußgänger bemerkt hätten.
Ja, aber diese Männer, also dieser Mann mit der tiefen Stimme und der Frau.
Ja. Und man weiß ja auch nicht, ist jetzt natürlich voraus, Owen muss ja schon so ausgesehen haben, wie der Robert Lane zum Beispiel den beschrieben hat. Also es wäre aufgefallen, wenn der mit einem Unterhemd nur und irgendwie nur eine Hose dort rumgerannt wäre.
Auf jeden Fall.
Also die Geschichte war ja dann auf allen Titelseiten sozusagen, ne, weil sie auch nicht wussten, wer ist das? Hat jemand was gesehen? Wer kennt den Mann? Und immer mehr Menschen wandten sich dann an die Polizei von Kansas City, um eben herauszufinden, ob es sich bei dem Opfer eben um einen verschwundenen Verwandten oder irgendeinen geliebten Menschen handeln könnte. Aber die meisten von ihnen enthielten entweder keine Beschreibung oder ein Bild eines vermissten Verwandten, oder sie schickten eine Beschreibung oder ein Bild, das keine Ähnlichkeit mit Owen wirklich hatte. Aber die Polizei forderte die Leute auf, eben weiter Bilder zu schicken oder Informationen zuzusenden, wenn sie etwas wissen. Und die Polizei stellte auch fest, dass Owen in bestimmten Lokalen in einer von diesen Straßen in der Umgebung in Bekleidung von zwei Frauen gesehen worden war. Aber es war eben eine große Anzahl an Hinweisen und auch irgendwie an wilden Spekulationen, sodass eben man das irgendwie sortieren musste. Und als die Polizei dann zum Beispiel an dem Sonntag nach dem Mord sozusagen den Raum nochmal erneut untersuchte, dachten sie kurz, dass sie auf einen ganz wichtigen Hinweis gestoßen wären, als sie nämlich ein weggeworfenes Handtuch fanden, das mit Blut bedeckt war. Allerdings kam dann später raus, dass das Handtuch von einem Hotelangestellten hinterlassen worden war, der zum Reinigen geschickt worden war. Warum?
Und woher kommt dann das Blut?
Ja, ganz. Es sind echt sehr skurrile Sachen hier irgendwie, wo man denkt so, boah, kann man dann nicht nochmal nachfragen? Hallo?
Ja.
Hatte der jetzt eine tiefe Stimme? Was ist denn das für ein Blut? Was sind das für Fingerabdrücke? Gab es noch andere Fingerabdrücke? Also schon irgendwie. Aber es war 1935, ne?
Das ist schon so lange her.
Also es gab sehr wilde Geschichten und Meldungen. Zum Beispiel einer, ein Ernest Johnson, ist eigentlich auch egal, wie der heißt, der identifizierte dann den Owen eindeutig als seinen Cousin, der ehemals aus Dallas kam. Und die Schwester von Ernest Johnson, die Mrs. Anderson, kam später, um die Leiche zu besichtigen, und teilte der Polizei mit, dass ihr Cousin Harvey vor 5 Jahren gestorben sei. Der Ernest war dann überrascht und deutete an, dass Owen aber genau wie Harvey aussehen würde. Also
okay,
melden sich dann viele, die dann sagen, ach Mensch, das ist der und der. Als bereits kurz nach der Ermordung Owens 2 weitere Morde geschahen, wurde sein Fall irgendwie, der ging langsam so ein bisschen zurück. Ne?
Wurde ein bisschen vergessen
und wurde irgendwie immer kälter. Und ihm wurde nur noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sowohl seitens der Ermittler als auch seitens der Presse. Rose, ich hatte dir vorhin erzählt, dass er in einem anderen Hotel schon mal eingecheckt war, in diesem Mühlebach-Hotel, und sich da über die Preise ständig aufgeregt hatte. Und natürlich haben sie geschaut, unter welchem Namen hatte er sich eingecheckt. Und, oh Wunder, natürlich nicht als Roland Tione. Oder wundert dich das?
Nein.
Und zwar hieß er da
Don
Eugene K., also K. Scott. Okay.
Der mag so einen Zweitnamen.
Eugene K. Scott. Und das sind aber auch der Name Scott ist letztendlich auch so ein 0815-Name in den Staaten. Also,
ja, Scott habe ich wirklich schon oft gehört.
Ist ja auch die Frage, nur wenn du irgendwie in einem Hotel eincheckst und nie auffallen willst, was würdest denn du dir für einen Namen geben? Einen auffälligen Namen? Irgendwie würdest du dich hier, keine Ahnung, Billie Eilish.
Nein, ich würde mir so einen Namen raussuchen wie Martin Müller.
Das wäre aber ja, auffällig, weil du
ja,
ein Mädchen
bist. Ja, das stimmt. Okay, warte. Dann würde ich mich...
Martina wäre auch auffällig.
Ich würde mich Maya Müller nennen.
Maya Müller? Klingt auch nicht auffällig.
Ja.
Wie würde ich mich eigentlich nennen? Ich glaube, ich würde so einen halben Künstlernamen nehmen. Ich würde Anna Kajoro nehmen. Finde ich einen coolen Namen.
Cool, aber ein bisschen auffällig.
Ja. Na und? Vielleicht sind die unauffälligen Namen die auffälligsten. Wissen wir jetzt bei Eugene Key Scott. So. Am 3. März 1935 entschied sich dann eben dieses Bestattungsinstitut, den Owen oder auch Scott in einem Armengrab zu bestatten. Das ist ein sogenanntes, dort nennt man das auch Potter's Field, das ist sozusagen ein Armengrab, und hier werden nur hier werden unbekannte oder mittellose Personen bestattet. Weil ich meine, die hatten immer noch nicht rausbekommen, wer war wirklich der Owen?
Ja.
Wo kam der wirklich her? Hat der Familie? Es hat sich ja einfach keiner über die ganze Zeit gemeldet. Und das ist jetzt schon 2 Monate her.
Krass.
Noch am selben Tag, als die Bestattung stattfinden soll, erhält das Unternehmen einen Anruf von einem Mann. Dieser bittet darum, die Beerdigung zu verschieben. Er würde dem Bestattungsinstitut Geld für ein richtiges Grab geben und für eine Trauerfeier auf dem Memorial Park Friedhof in Kansas City.
Das ist schon wieder so komisch, weil er sagt ja auch weder seinen Namen noch den von dem, also den richtigen Namen von diesem Owen.
Und er sagt auch, dass der Tote unbedingt in der Nähe seiner Schwester bestattet werden soll. Also von der Schwester des Anrufers.
Das ist schon wieder komisch. Woher sollen die wissen, was die Schwester ist? Hä?
Aber er hat eben gesagt, auf welchem Friedhof, ne? Aber wer jetzt die Schwester ist, keine Ahnung. Als der Bestattungsunternehmer den Anrufer darauf hinweist, dass er den Anruf der Polizei melden müsse, sagt der Anrufer, er wisse das und es störe ihn nicht unbedingt. Daraufhin fragt er ihn außerdem, warum der Unbekannte getötet worden sei. Also warum Owen getötet worden sei.
Das ist ja mal ein cooler Anrufer. Nein.
Warum musste Owen sterben?
Ja.
Und Daraufhin antwortet er, dass Owen eine Affäre mit einer Frau gehabt hätte, obwohl er mit einer anderen verlobt gewesen sei. Man müsste jetzt mal Rose Blick sehen. Hä?
Ja, an sich macht das ja mit den Personen alles Sinn. Aber dass die dann immer noch nicht seine Identität wissen, ist so komisch.
Aber pass auf, jetzt kommt es noch. Erzählt er weiter. Er selber, also der Anrufer, ne? Und die beiden Frauen hätten das Treffen im Hotel arrangiert, um sich an ihm zu rächen. Und er sagt, ganz also kurz. Ich zitiere, Betrüger bekommen in der Regel das, was ihnen zusteht und legt auf.
Das stimmt sowas von nicht. Warum sollte der das sagen? Hey, der wollte doch safe nur eine falsche Fährte legen.
Glaubst du es nie?
Nein. Hä, warum sollte der das sagen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weißt du, die haben es fast geschafft, von der Polizei zu entkommen und dann sagt er nochmal sowas?
Okay, also er sagt, dass Owen verlobt sei mit einer anderen Frau.
Die Geschichte macht Sinn. Also so an sich, es gibt ja auch eine Frau und diesen Mann eben. Und an sich, die Geschichte kann ich mir auch vorstellen. Aber erstens, dass die immer noch nicht seine Identität wissen und vor allem, dass er sich überall mit falschem Namen und falscher Adresse angibt und dass er das einfach sagt, dieser Anrufer, das macht überhaupt keinen Sinn.
Aber was ist, wenn eine der beiden Frauen die Schwester ist?
Ja, aber dann müsste eine der beiden ja tot sein.
Stimmt. Hä? Komisch. Okay, ich schau mal weiter, wie es weitergeht, oder?
Ja.
Oder wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Und das Bestattungsunternehmen verschiebt daraufhin tatsächlich aufgrund des Anrufs diese Bestattung, ne? Und erhält am 23. März einen Briefumschlag mit $25. Das sind heute ungefähr $500.
Was?
Krass, oder?
Wow.
Und dieser Betrag reichte dann noch aus, um den Toten wie telefonisch gewünscht zu bestatten. Einen ähnlichen Anruf übrigens, das fand ich auch sehr skurril, wie das Bestattungsinstitut hat auch ein örtlicher Blumenladen erhalten, ein örtlicher Florist.
Oh, dieser Typ, der am Anfang mit der Freundin.
Nee, oh, das wäre ein Zufall, oder?
Ja, ja.
Mensch, Joe aus dem Blumenladen.
Ja.
Jetzt wissen wir, wie sich alles zusammenfügt. Das ist vielleicht doch die Schwester, Jean.
Ja, auf jeden Fall.
Jean Owen. Ach, alles so einfach. Nee, es war halt ein örtlicher Florist. Es war auf jeden Fall nicht Joe. Diesem wurden nämlich zwei Umschläge mit jeweils $5 zugeschickt, um ein Arrangement von 13 American Beauty Rosen für das Grab zu gestalten. Und in einem Umschlag befand sich auch eine Karte, auf der handgeschrieben stand: Love Forever Louise. In ewiger Liebe Louise.
Louise.
Ist das dann die Schwester?
Was hast du denn immer mit der Schwester? Die ist tot.
Nee, aber weißt du doch nie.
Ja, der Typ hat gesagt, ja, beerdigt die mal neben meiner Schwester. Wir wissen doch gar nicht, ob der Typ eine Schwester hat.
Aber vielleicht soll der nur neben der Schwester liegen. Die heißt doch nicht, das heißt doch nicht, dass die schon tot ist. Man sagt ja manchmal, was heißt manchmal? Es ist ja oftmals so, es gibt auch so sogenannte Familiengräber, ne? Und dann sagt man, okay, dort liegt der und dann später liegt dann der und der und der. Aber dann wird es, oh, das ist die Verlobte, aber ich meine, wenn der die betrügt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn die Louise die Verlobte ist oder ist die Geliebte?
Ja, deswegen. Guck mal, die Geschichten machen beide überhaupt keinen Sinn. Weißt du, die haben gerade jemanden umgebracht, sind damit mit dem Mord sogar davongekommen, rufen dann an und erzählen die Geschichte, warum die umgebracht haben und spenden dem dann auch noch ein Grab.
Wollen spenden? Ja, vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen. weil, weiß nicht, ich blick nicht mehr durch. Aber es scheint ja schon wichtig zu sein, ne?
Ja.
Vor allem muss das ja jemand verfolgt haben, das Ganze, und auch gut, war in der Zeitung dann wahrscheinlich veröffentlicht worden, dass er in einem Armengrab beerdigt werden soll. Und hat direkt an dem Tag angerufen. Und du redest immer von Mehrzahl, ist eigentlich auch skurril. Zumindest an der Beerdigung, ne, nahm dann eigentlich nur Polizeibeamte teil, weil man hat ja niemanden von der Familie.
Die Anrufe.
Und die Grabstätte wurde natürlich auch beobachtet, aber es kam niemand.
Ja, und auch danach nicht, oder?
Nee, auch nicht danach.
Ja.
Mitte Mai brachte dann das die American Weekly, das ist ein Magazin, sozusagen wie eine Sonntagsbeilage heraus, wo eben die Geschichte über diesen Mord sozusagen namens The Mystery of Room Number 1046. Ich hab mir Mühe gegeben. Das enthielt auch ein Foto von Owen oder Scott, können wir jetzt auch sagen, was auch immer für ein Name, das anscheinend aufgenommen wurde, als er auf dem Tisch des Gerichtsmediziners lag. Trotzdem kamen keine nennenswerten Hinweise. Das war letztendlich der Stand der Dinge und es gab keinen wirklichen weiteren Fortschritt mehr. Herauszufinden, wer ist jetzt wirklich dieser Owen, was ist seine wahre Identität, um letztendlich seine Mörder zu finden.
Das Ding ist, weißt du, wir hatten das ja letzte Folge mit dem Bruder, weißt du, da ist jemand da. Wenn die Akte geschlossen wird, dann ist da jemand da und der hilft da nochmal mit und er macht das wieder neu auf. Aber dort ist ja niemand,
ja.
Weißt du? Dann wird die Akte geschlossen und dann bleibt die halt auch geschlossen. Außer falls halt irgendwann nochmal so DNA-Beweise oder so neue kommen, aber die gab es ja auch nicht.
Genau, und daraufhin ist dann auch anderthalb Jahre ungefähr auch nichts mehr geschehen.
Nur eineinhalb Jahre?
Ja.
Und danach?
Und nach eineinhalb Jahren, nach dem Tod von Owen, entdeckte schließlich Ruby Ogletree aus Birmingham, Alabama, sein Bild in der Zeitung. Sie vermutete, dass es sich bei dem Toten um ihren Sohn handelte. Haben sich ja einige gemeldet, ne? Hier, mein Cousin, mein Neffe, mein Schwibschwager. Ja. Ihr Sohn war 1934 nach Kalifornien gereist und seither hatte sie ihn nicht mehr gesehen.
Hey, ich dachte, das war 1933?
Nee, 35 war der Mord. 1935. 2. Januar 1935 ist er eingecheckt und am 3., 4., am 4. war der Mord und am 5. oder wahrscheinlich schon eher. Man weiß ja nicht, das Zimmer war ja nicht, ging ja nicht auf, war ja abgeschlossen. Genau, und sie hat gesagt, dass er 1934 nach Kalifornien gereist sei. Allerdings, wenn er wirklich sagt, er kommt aus Los Angeles, weil Alabama ist ja wirklich voll, komplett die andere Richtung. Und auch Kalifornien ist die andere Richtung.
Na, er wollte ja nicht aufdecken, wer er ist.
Ja. Seitdem hatte sie ihn eben nicht mehr gesehen, aber sie stand mit ihm in Briefkontakt. Immer. Sie setzte sich daraufhin mit der zuständigen Polizei in Kansas in Verbindung und lieferte ihnen eine Beschreibung ihres Sohnes, inklusive dessen Narbe am Kopf.
Oha.
Das war nämlich ein Ergebnis eines Unfalls in seiner Kindheit mit heißem Fett.
Au.
Ganz schön krass, oder?
Ja.
Aber Roland T. Owen konnte dann eindeutig als ihr Sohn identifiziert werden.
Oh mein Gott.
Allerdings heißt er nicht Roland T. Owen und auch nicht Eugene K. Scott, sondern er heißt, pass auf, Artemus Ogletree.
Ja, Ja, das ist dann nicht mehr so ein unauffälliger Name.
Das stimmt. Artimus.
Artimus Ogletree.
Cool, oder?
Ja.
Ogletree, irgendwie muss ich die ganze Zeit irgendwie an Hobbits denken. Ich weiß auch nicht, warum.
Ogletree? Das, nein, das klingt wie Apfelbaum.
Ich glaube, das heißt auch Apfelbaum oder sowas.
Ogge?
Ach nee, Quatsch, Apfel. Ogge. Das ist sächsisch für Apfelbaum.
Obbelbaum.
Nee, aber vielleicht Olivenbaum? Was heißt? Nee, Ogle. Ogle. Beugeln. Vielleicht Augenbaum. Der Beugelbaum.
Ein süßer Augenbaum.
Wir wissen jetzt, wer es ist. Artimus Ogletree. Ruby hatte auch, also seine Mutter, hatte auch in der Zeit nach dem 5. Januar 1935 Briefe erhalten.
Der Mann mit der tiefen Stimme.
Der kann jetzt auch Briefe schreiben, oder was?
Nö, das war der.
Aber die sollten ja angeblich von Artimus stammen. Der erste Brief, der Anfang 1935 an sie geschickt und in Chicago abgestempelt worden war, erregte bereits ihren Verdacht. Also sie fand es damals schon komisch, weil der Brief war nämlich mit Schreibmaschine geschrieben und Artimus hatte immer mit der Hand geschrieben, weil der konnte auch gar nicht mit der Schreibmaschine schreiben, also er konnte gar nicht tippen. Zudem war auch der Brief sehr umgangssprachlich geschrieben und irgendwie mit viel Slang, also ein bisschen wild, so ein bisschen eben nicht seine Art, wie er schrieb. Also ganz anders, als der Artimus sich in seinen früheren Briefen ausgedrückt hatte. Also mir würde das schon auffallen, wenn du mir schreibst und auf immer schreibst, ich würde das schon mitbekommen.
Ja.
Vor allem, warum schreibst du mir dann auf immer mit? Mit Druck. Gut, mit Schreibmaschine. Nee, aber so einen ausgedruckten. Nee, aber so einen ausgedruckten Brief immer.
Ja.
Na gut, warum schreibst du mir jetzt eine Mail?
Mail, SMS?
Was? Ah, ist schon ganz schön krass, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Im Mai 1935, also das ist ja eigentlich da, wo er beerdigt wurde zu der Zeit, erhielt. Ach nee, Quatsch, das war im März. Im Mai 1935, also das ist ja 4 Monate später nach seinem Mord, nach seiner Ermordung, erhielt sie einen weiteren Brief, in dem ihr vermeintlich von ihrem Sohn mitgeteilt wurde, er würde nach Europa gehen. Also da war er ja schon lange tot, ne, im Mai.
Ja.
In einem Eilbrief später erhielt sie noch darauf dann auch noch eine Nachricht, dass sein Schiff an diesem Tag lossegeln würde. Und beide Briefe wurden aus New York abgesendet. Ist ja...
Hä?
Irre, oder?
Hä? Wie auffällig willst du es bitte machen? Ja, also ich segel jetzt gleich nach Europa. Ja, mein Schiff legt gleich ab. Absender, New York.
Hm?
Hä?
Und dann im August 1935, also dann auch nochmal 3 Monate später, erhält die Ruby einen Anruf, also die Mutter, von einem fremden Mann aus Memphis, Tennessee. Dieser behauptete, Artimus habe ihm in einem Kampf das Leben gerettet. Und er könne selbst nicht anrufen, da er inzwischen in Kairo, Ägypten leben würde.
Was?
Und er hat dort eine wohlhabende Frau geheiratet und es ginge ihm gut.
Okay.
Und er könne ihr auch nicht schreiben, da er in dem Kampf, in dem er den Anrufer ja gerettet hat, einen seiner Daumen verloren hat.
Was für ein Kampf muss das gewesen sein?
Den gab es auch nie, weil der war ja schon tot.
Ja, auf jeden Fall, aber so, du musst dir das ja ausdenken, weißt du?
Ja.
So, das ist dann wie bei Herr der Ringe, so die letzte Szene, wo der dann mit diesem, Gollum kämpft da, an dieser Lava-Ding-Vulkan. Da kämpft er auch und verliert auch einen Finger.
Stimmt. Aber 1935 gab es die Herr der Ringe-Verfilmung noch nicht.
Nee.
Wer weiß, an was er sich dort orientiert hat, vor allem in Kairo, Ägypten. Und dort hat er eine wohlhabende Frau geheiratet und es geht ihm gut. Und dann hat er aber einen Finger verloren, weil er hat ihn ja beim Kampf gerettet.
Weißt du, du musst dir das so vorstellen, so, ja, okay, ich muss dir jetzt erklären, dass ihr Sohn nicht mehr antwortet. Ja, der lebt jetzt in Ägypten. Ach, warum kann er jetzt nicht schreiben, okay, einen Finger verloren hat er. Warum? Ja, weil der mir das Leben gerettet hat.
Aber er hätte doch anrufen können, oder? Aber Ägypten hat wahrscheinlich noch kein Telefon. Keine Ahnung.
Nee.
Aber er hat auch eine wohlhabende Frau.
Ja, ihm geht's ja gut.
Stimmt.
Er hat nur einen Finger verloren, aber ihm geht's gut.
Weil er hat den Daumen für mich geopfert.
Hm? Für mich.
Da schicke ich gleich mal Geld hin. Und das Gespräch mit diesem Fremden dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Und der Mann hat irgendwie wild dahergeredet. Also ich meine, wir haben es jetzt auch schon mitbekommen, es ist irgendwie eine ganz wilde Geschichte. Und sie war sich jedoch sicher, dass er auf jeden Fall Artimus gekannt haben muss. So wie er gesprochen hat. Sie konnte dann der Polizei den Namen des Mannes mitteilen, mit dem er sich ihr vorgestellt hatte. Die Polizei hat diesen Namen jedoch bis heute leider nicht veröffentlicht. Warum auch immer. Das weiß ich jetzt nicht. Die Polizei überprüfte die Angaben des Anrufers und es stellte sich heraus, dass niemand mit dem Namen Artimus Ogletree irgendwann nach Übersee gegangen war. Auch das US-amerikanische Konsulat in Kairo konnte nicht verifizieren, dass Artimus jemals dort gewesen war. Also es stimmt alles einfach nicht.
Ja, wäre komisch, wenn es jetzt ehrlich gesagt gestimmt hätte.
Ja. Dann wäre es schon wirklich ein... Ah, übrigens. Ach nee, er war ja tot. Nee, kann er nicht. Aber die wichtigsten Fragen blieben eben immer noch unbeantwortet. Wer hat ihn getötet? Warum wurde Artimus getötet? Was genau ist in dieser Nacht im Zimmer 1046 passiert? War Don der Mann mit der tiefen Stimme?
Ja.
Und wer war Louise? War sie die Frau, deren Stimme gehört wurde? Also der Fall bleibt weiterhin ungelöst. Theorien gibt es im Überfluss, aber bis heute hat niemand herausgefunden, warum Artimus in dieser Nacht zu Tode kam oder durch wessen Hand.
Ja.
Oder Owen oder Scott oder wie auch immer wir ihn nennen. Es gab dann noch eine etwas vielversprechendere Spur 1937, als ein Mann mit dem Pseudonym Joseph Ogden, ich weiß nicht, ob man das Ogden vielleicht nennt, er weigerte sich, seinen richtigen Namen anzugeben, wegen Mordes an seinem Mitbewohner festgenommen wurde. Einer von Ogdens anderen bekannten Decknamen war Donald Kelso.
Don!
Und sein Aussehen ähnelte der Beschreibung des Donald Kelso, der mit Ogletree
Don.
In einem anderen Hotel schon mal übernachtet hatte.
Don.
Doch der Spur wurde nie weiter nachgegangen. Das frage ich mich, warum?
Was? Hä?
Hallo?
Weißt du, der Fall hätte gelöst werden können. In 13 Jahren, da ist der einfach 100 Jahre alt. Und der hätte gelöst werden können. Was machen die? Der Spur gehen wir nicht mehr nach.
Ich habe gelesen, dass im Grunde genommen die Mutter immer gesagt hat, das ist hier dieser Don. Aber irgendwie, und dann gab es noch so einen anderen, den sie auch irgendwie verdächtigt hatte. Ich verstehe es nicht so richtig. Also die Mutter hat halt irgendwie nie locker gelassen. Aber es hat irgendwie nie 100%
gestimmt.
Zudem war einer seiner falschen Identitäten eben Donald Kelso. Man ja mit Don abkürzen kann. Dem Namen, mit dem Artimus am Telefon den Anrufer angesprochen hatte.
Ich habe keinen Hunger. Ich habe erst gefrühstückt.
Das Kennwort, das merke ich mir jetzt. Ja. Dennoch wurde im Fall Artimus keine Anklage gegen diesen Joseph erhoben. Die Akte wurde offen gelassen. Bis in die 1950er Jahre prüften verschiedene Ermittler den Fall einfach nur sporadisch, so ein bisschen ab und zu, ne? Allerdings gab es keine neuen Beweise und keine neuen Anhaltspunkte. Dann gab es noch was, 2004. Da erhielt ein Lokalhistoriker der öffentlichen Bibliothek von Kansas City namens John Horner einen Anruf. Der Anrufer erzählte ihm, er habe bei der Inventur der Habseligkeiten einer verstorbenen älteren Person geholfen. Also sozusagen, ne, die haben wahrscheinlich das Haus oder die Wohnung ausgeräumt. Dabei habe er einen Schuhkarton gefunden, der gefüllt war mit Zeitungsausschnitten im Zusammenhang mit dem Fall Owen und Artemus Ogletree, sowie ein Gegenstand, der in den Zeitungsberichten erwähnt worden war. Der Anrufer sagte jedoch nicht, um welchen Gegenstand es sich handelte. Auch er wollte nicht seinen Namen nennen.
Okay.
Und damit stehen die Ermittlungen auch nach über 80 Jahren praktisch noch am Anfang. Und
krass,
mit jedem Jahr, das vergeht, wird es unwahrscheinlicher, dass wir überhaupt erfahren werden, wer Artemus Ogletree oder Owen ermordet hat und warum.
Wow.
Übrigens, das Hotel gibt es ja immer noch.
Ja.
Das gehört jetzt nämlich zum Hilton Imperium und trägt jetzt den Namen Hilton President Hotel. Also wir können da auch mal übernachten im Zimmer
1046.
Oder wollen wir doch vielleicht die 48 nehmen? Aber Hilton, das ist hier Paris Hilton, und Hilton, das ist so, so eine große Hotelfamilie. So.
Ja.
Also ganz schön krass. Skurril alles, oder? Echt krass. Also ich finde den Fall irre. Also ist eigentlich einfach so ein Film, eigentlich wie so ein Kinofilm, wo man am Ende da sitzt und denkt so, okay, hä? Was jetzt? Also ich war schon mal in einem Kinofilm in Mulholland Drive von David Lynch und war mit meiner Schwester dort, und am Ende war das so, der Film war zu Ende und wir beide so, hä?
Hä?
Was jetzt?
Oder wie, als wir bei diesem Elbufer an dem Kino waren.
Ach, bei den
und da haben wir geguckt, ja, bei den Filmnächten. Und da haben wir doch die unendliche Geschichte geguckt. Und dann irgendwann die dann so, ja, sag, es gibt mir einen neuen Namen.
Sag deinen Namen.
Nee, es gibt mir einen Namen oder so. Und er dann hat irgendwas rausgeschrien. Und wirklich, es war still. Und auf einmal alle so, hä? Weil es hat niemand verstanden. Wir haben, und ich glaube, es war aber am Ende irgendwie Rosenkind, also.
Ja, Rosenkind, aber wirklich, ja, alle so, hä, was, können wir nochmal zurückspulen? Was hat die jetzt gesagt?
Ja, das war sehr.
Nee, er, Bastian, sag meinen Namen, hat sie gesagt, die Prinzessin oder Königin. Und dann, was?
Ja.
Kannst du es nochmal sagen? Was? So, Rose, wie geht's dir jetzt?
Super.
Gesundheitlich gut. Positiv und positiv im Denken und positiv im Sein. Also ich hoffe, es bleibt weiter so, dass du es gut überstehst.
Ja.
Und zwar irgendwie ein ganz schön cooler Fall.
Ja.
Also wer weiter recherchieren will zu dem Fall, sucht
falls
einfach mal nach Roland T. Owen.
Falls ihr irgendwas rausbekommt und dann so googelt und dann so denkt, ihr habt den Fall gelöst, dann schickt uns das mal.
Ja, und sobald wir irgendwie was Neues hören, werden wir vielleicht mal darüber berichten. Aber wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr auch ganz neue, andere Theorien, und gebt uns einfach Bescheid.
Ja.
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns irgendwie ein paar Sterne hinterlasst.
Bei Spotify, Apple Podcast oder irgendwo anders.
Wir haben jetzt schon über 1000 Hörer auf jeden Fall. Also über 1000 Mal wurde schon alles gehört. Ich denke mal, das ist unsere große Familie einfach.
Ja,
nur.
Ich glaube auch.
Und die alle sozusagen nicht mehr in ihrer Heimat Sachsen leben,
ja,
und gerne etwas Sächsisches hören möchten.
Genau.
Die hören uns bestimmt an.
Ihr könnt uns auch gerne abonnieren auf Instagram. Wie heißen wir da?
Mord auf Sächsisch mit AE geschrieben. Podcast. So, und Ros? Du sagst immer so schöne Sachen.
Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.